ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich bin einfach gerne im Gespräch. Ich liebe es, Menschen zuzuhören, ihre Geschichten zu entdecken und Fragen zu stellen, die sonst vielleicht nicht gestellt werden. Wie zum Beispiel bei Laura Karasek, Sascha Stanisic oder Schauspieler Danilo Camperides.
Das endete dann darin, dass wir um 4 Uhr morgens aus dem Schuh des Bräutigams Rotwein getrunken haben und alle zusammen getanzt haben und meine ganzen Leute aus Deutschland die griechischen Tänze gelernt haben.
In diesem Podcast spreche ich wieder mit jemandem, der mich und hoffentlich auch euch inspiriert.
Talk mit Thies.
Ich bin ja ein großer Fan des Wortes Sodaci. Das ist immer so eine Mischung aus Melancholie, einer Form von Depression, aber nicht so eine schlimme Depression, eher so nachdenklich, auch nostalgisch und so in die Ferne blicken. Das ist so mein Lebenszustand. Meine Mutter war keine gute Mutter. Klar. Deswegen war sie aber kein schlechter Mensch. Sie konnte es einfach nicht besser. Ein ganz anderes Leben. Ich habe gesehen, wie dort Leute erschossen wurden. 15-jährige Kids mit Maschinengewehren, die am Favela-Eingang in den Bäumen sitzen, um zu gucken, wer kommt jetzt hier rein, wer nicht. Ich war damals auch wirklich lebensmüde. Also im wahrsten Sinne des Wortes, müde vom Leben. Unser Satz, aufgeben ist keine Option. Bis zum letzten Tag.
Lars Ament ist Bestsellerautor aus dem Bereich Lebenshilfe, wobei er nicht der typische Coach ist, sondern mehr Geschichtenerzähler. Emotionales Storytelling mit Geschichten über Erfolg und Glück und Unsicherheit und auch Durchhaltevermögen, Dankbarkeit und die Liebe. Er präsentiert ein Lebenskonzept mit viel Herz, mit viel Empathie und immer wieder mit vielen Beispielen aus Kunst und Kultur und vor allem aus dem Bereich der Musik sein absolutes Steckenpferd. Bevor er angefangen hat zu schreiben, hat er im Radio gearbeitet, hat Stars wie Amy Winehouse oder Pharrell Williams interviewt. Sein erstes Buch war dann die Biografie Bushido, die er zusammen mit dem Rapper geschrieben hat. Lars hat für sich die Kraft von Visualisierung und Glaubenssätzen entdeckt. Und in dem 2025er Buch Coming Home geht es zum Beispiel um Verlust. In diesem Fall konkret den Tod seiner Mutter, das Schlimmste, was einem passieren kann. Und damit klarzukommen, das geht nur, sagt er, wenn wir bei uns selber angekommen sind. Er schreibt in diesem Buch, wie wir aus Krisen Kraft schöpfen können. Ein Schlüsselmoment in seinem Leben war sicherlich die Begegnung mit dem herzkranken Daniel Meyer, mit dem er zusammen eine Bucketlist abgearbeitet hat. Er hat über diese Begegnung geschrieben in dem Buch Dies bescheuerte Herz, sehr erfolgreich verfilmt mit Elias Mbarek. 3 Millionen Menschen haben diesen Film damals im Kino gesehen. Besonders prägend für Lars war auch ein Sommer in den Favelas von Rio de Janeiro. Hier erzählt er von seinem Lebenskonzept, das auch viele andere Menschen schon inspiriert hat und warum wir eigentlich nur alleine und in der Stille zu uns selber finden. Eine ganz spannende, einstündige Reise. Wie schön, dass ihr mit dabei seid.
Ein Podcast von SWR3.
Dann erstmal herzlich willkommen.
Ja, schön für die Einladung. Also danke für die Einladung, schön hier zu sein.
Ja, und es ist schön, dass du hier bist. Und nicht auf Kreta.
Das stimmt. Wobei auf Kreta wäre es jetzt auch sehr schön. Aber hier ist es nicht weniger schön.
Wie lange warst du auf Kreta? 3 Tage war das? Oder das war deutlich länger?
Ich war 2 Monate.
Ach, es war sogar 2 Monate. Natürlich. Hatte ich verdrängt.
Ja.
Es war ein ganz entscheidender Ort für das eine stimmt. bestimmte Phase deines Lebens.
Ja,
weil
stimmt.
sich viele Teile wieder zusammengefügt haben. Dort, draußen, wo du ganz alleine auf dich geworfen warst. Das tut uns ja immer gut.
Ja, manchmal muss man seine Heimat verlassen, um wieder einen neuen Blick dafür zu kriegen, was schön ist und was gut ist und was wundervoll ist, was man im Wahnsinn des Alltags oft vergisst.
Ja.
Wenn du im Wald stehst, der alte Kalenderspruch, siehst du manchmal die Bäume nicht. Und so ist das. Uns geht's oftmals so gut und können das gar nicht sehen, weil das Glück so nah ist. Und dann muss man manchmal einfach aus der Entfernung auf sich selbst schauen, um wieder neu so auch seine Heimat und seine Familie, seine Freunde, sein eigenes Leben zu entdecken. Mit ein bisschen Abstand ist oftmals, sieht die Welt anders aus.
Ja. Es ist schwer, Abstand zu nehmen von einem bestimmten Wochentag, denn der kommt alle 7 Tage wieder, egal wo du bist. Heute ist Montag. Es ist der Tag, den so viele schon am Wochenende fürchten, weil dann die ganze Plackerei oder so losgeht. Du hast ja versucht, während der letzten Jahre deine Fans zu überschütten mit positiven Vibes für diesen Montag. Was war heute Morgen zu lesen im Newsletter?
Ja, heute Morgen war zu lesen, dass ich geschrieben habe, auch ich bin mal nicht so gut drauf und auch ich stelle mal alles in Frage und auch ich frage mich, ist dieser Weg der richtige? Und dann habe ich eine Nachricht von einem Menschen in den Newsletter gepackt, ja, die ich bekommen habe gestern. Nämlich, danke lieber Lars, dass du deine Bücher schreibst und dass du machst, was du machst. Ich war damals am Boden zerstört und hatte ganz düstere Gedanken und ein Buch hat mir damals geholfen, wieder ins Licht zu kommen und ins Leben zurückzukommen und dafür danke ich dir. Und ja, diese Nachricht habe ich geteilt und habe mich dann auch wieder selbst daran erinnert. Ja, stimmt, genau, deswegen mache ich das.
Ja.
Also das ist so meine Bestimmung und das vergisst man aber oftmals, wenn eben ja der Alltag und all der Stress und das wird so überwältigend oft, kennen wir glaube ich alle, ne, dass wir manchmal da sitzen und uns denken, okay, wie soll ich das alles schaffen? Und dann ein bisschen Luft rauszunehmen und zu sagen, warum habe ich eigentlich mal damit angefangen?
Mhm. Ne? Aber erstaunlich, dass du das zwischendurch vergessen hast, denn du hast ja viele Bücher mit ja auch deinem Lebenskonzept und was sich so alles angesammelt hat an Erfahrungen, was du dann auch weitergibst, Dinge, die dir geholfen haben, die du gelesen hast. Du zitierst ja auch wirklich gerne große, tolle, weise Sprüche, die man sich sofort aufschreiben mag, auch wenn sie jetzt gar nicht immer von dir sind, aber du gibst sie ja dann auch ganz gerne weiter. Es waren ja auch alles Bücher, die sehr erfolgreich waren. Deswegen wundert's mich, dass du da in der Zwischenzeit wirklich dran gezweifelt hast. Oder ist das die Kokettiererei des Autoren, um eine gute Einleitung für ein neues Buch zu finden? Also, Lars lächelt.
Ich lächle, ja. Nee, ich kokettiere damit nicht, sondern ich bin ja, auch wenn man das oft nicht glaubt, total introvertiert und so. Deswegen schreibe ich ja meine Bücher, weil du musst dir vorstellen, wie dieses Arbeiten ist. Ganz alleine irgendwo an einem Ort, im Idealfall mit keinem anderen Menschen. Also nur ich, meine Gedanken und ein Blatt Papier. Über Wochen, teilweise Monate. Das kannst du nur machen, wenn du die Einsamkeit sehr liebst. Und so. Und ich bin ein sehr nachdenklicher Mensch. Ich bin ja ein großer Fan des Wortes Sodachi, aus dem Portugiesischen kommend. Das kann man nicht so richtig übersetzen, sondern das... Man sagt vielleicht Weltschmerz.
Ah ja, natürlich. Ja, ach, was das heißt, so, ich hätte es mal Saudade ausgesprochen und ich wusste jetzt nicht, was du meinst, aber jetzt erkenne ich das Wort natürlich auch
genau,
wieder.
Genau, Weltschmerz. Und das trifft auf mich total gut. Also so, das ist immer so eine Mischung aus Melancholie, so einer Form von Depression, aber nicht so eine schlimme Depression, eher so nachdenklich, auch nostalgisch und so in die Ferne blicken. Das ist so mein Lebenszustand. Und da komme ich oft ans Zweifeln und so, ist das richtig oder ist das überhaupt mein Weg? Und das ist so eigentlich der Gedankengang eines Künstlers, so würde ich das mal sagen. Ich glaube, Musiker können da sehr viel, haben da sehr viel Verständnis für, weil auch zum Beispiel jetzt gerade eben gesehen, der Sänger von Metallica hat ähnliche Gedanken. Also so, was ist eigentlich mein Sinn des Lebens und kann ich das? Und er ist ja wohl einer der erfolgreichsten Musiker aller Zeiten und auch er hat ähnliche Gedanken, Zweifel, Ängste, Sorgen. Und deswegen finde ich das nur allzu menschlich, wenn man das auch teilt. Und ich finde das so schön, weil wir sind alles Menschen mit unseren Gefühlen und Emotionen. Wir sind ja keine Roboter, wir sind ja nicht perfekt, zum Glück. Und nur weil du im Außen Erfolg hast, durch deine Buchverkäufe oder Albumverkäufe, heißt das noch lange nicht, dass in dir drin alles 100% perfekt, erfolgreich, super ist. Also da müssen wir mal wegkommen davon, dass nur weil im Außen etwas toll ist, dass auch im Innen alles toll sein muss.
Du liebst ja Musik. Musik hat dich beruflich begleitet. Ja. Du ziehst auch Inspiration aus KünstlerInnen-Biografien.
Das ist mein Leben. Ich liebe die Welt der Musik. Alles daran.
Ja, das merkt man doch immer. Du zitierst Leute, du suchst die Bilder aus der Musik. Wenn du dich in dieser Gemütslage befindest, hier, großes Saudade, fütterst du diese Stimmung durch die entsprechende Musik auch noch?
100%.
Das solltest du nicht machen, das weißt du, oder?
Ich weiß, aber ich lebe das ja auch. Also das ist ja in Teilen auch ein selbstgewählter Lebensstil. Und wenn ich dann da sitze und aufs Meer schaue, wie auf Kreta, und diese Gedanken mir kommen und ich dann in meinem Kopfhörer Nothing Else Matters von Metallica höre, als Beispiel, weil wir gerade davon geredet haben. Klar füttere ich dieses Gefühl, aber dann lebe ich das auch und dann kommt auch die Kreativität enorm zum Vorschein und dann kann ich super schreiben und deswegen bringe ich mich manchmal auch künstlich in so eine Form der Melancholie, weil ich weiß, dann schreibe ich am besten.
Ich glaube, bei Saudade ist das wahrscheinlich auch okay, wenn man mit einer echten Depression zu tun hat.
Das dann ist was
darf
völlig
man
anderes.
Eben drum. Dann darf man, aber man neigt dann auch dazu, ja, aber sagen ExpertInnen, TherapeutInnen, sagen dann, da bitte keine Musik spielen, die wirklich dich traurig macht und die das Ganze noch füttert. Nein, du musst raus.
Das stimmt, also, deswegen sage ich das auch immer. Ja. Es gibt wirklich einen riesigen Unterschied zwischen einer depressiven Phase oder einer depressiven Phase und wirklich einer klinischen Depression.
Das ist klinischen
was, Depression. Das hat überhaupt nichts miteinander zu tun.
Ja.
Das ist ganz wichtig, das auch nochmal zu sagen, nicht, dass das missverstanden wird.
Glaubst du, dass du diese Melancholie, die du auch mit dir rumträgst in deinem Inneren, dass die eben auch zu tun hat mit deinem Familienleben und deiner Beziehung zu deiner Mutter, über die du schreibst in diesem neuen Buch? Es geht um Verlust, es geht um den Tod deiner Mutter, zu der du kein gutes Verhältnis hattest, weil sie eigentlich nicht da war. Sie wollte nie Mutter sein. Du bezeichnest sie sogar als nie glücklich gewesen. Ist ja wirklich krass. Die ist in ihrer Arbeit aufgegangen und hat euch Kinder im Prinzip, ist relativ früh weggezogen, auch vernachlässigt. Was mich überrascht hat, ist, dass dir das eigentlich erst sehr spät aufgefallen ist, dass sie eigentlich für dich nie da war. Hm. Wann war denn dieser Punkt?
Das ist so interessant. Ich habe selber auch so verwundert darüber so nachgedacht. Ich dachte immer zum Beispiel, dass ich eine glückliche Kindheit hatte.
Mhm.
Die hatte ich in Teilen auch, aber die Geschichte, die ich mir selbst erzählt habe über meine Kindheit und über mein Aufwachsen, war etwas anderes, als wirklich stattgefunden hat. Ich dachte immer, meine Eltern, als die sich haben scheiden lassen, das hat mich überhaupt nicht bewegt, weil meine Eltern so unterschiedlich waren.
Ja, alleine das ist schon erstaunlich.
Ja, das war die Geschichte, die ich immer erzählt habe. Und ich habe gesagt, ich war unter der Woche bei meinem Vater, in der Schule und an den Wochenenden immer bei meiner Mutter. Alles war perfekt. Genauso wie das war, ideal. Und das hätte ich unterschrieben.
Ja.
Bis zum Tod meiner Mutter. Und erst als meine Mutter im Sterben lag und ich dann wirklich auf einmal andere Gedanken auch hatte, ist mir auf einmal klar geworden, diese Geschichte kann gar nicht stimmen, weil ich habe hier an den Wochenenden, ich bin im Dorf aufgewachsen, habe ich ja immer Fußball gespielt. Und dann als ich älter im Verein, und wir hatten an den Wochenenden immer die Turniere und die Spiele. Und als ich ein bisschen älter war und ich nicht mehr Fußball gespielt habe, sondern Basketball, auch im Verein, hatten wir freitags abends Training und sonntags morgens ein Spiel.
Da, wo du auch gewohnt hast, über der Woche, ne?
Genau.
Also beim Vater da.
Beim Vater in Mittelhessen. In Langgöns, wo ich aufgewachsen bin. Und das heißt, diese Geschichte, die ich mir erzählt habe, die konnte gar nicht stimmen. Und das Interessante ist, wie unser Gehirn funktioniert. Unser Gehirn will uns vor Trauma schützen, indem es uns eine Parallelgeschichte erzählt, an die wir glauben, damit wir daran nicht kaputt gehen. Und das Interessante war, ich hatte im Prinzip ein gutes Verhältnis zu meiner Mutter, immer. Wir waren sehr eng.
Ja.
Also ich habe mein Leben lang fast täglich mit ihr telefoniert.
Wow, das ist aber viel.
Ja.
Wirklich?
Ja, also bis zum Schluss, auch als Erwachsener, täglich telefoniert.
Krass.
Aber wir gingen nie in die Tiefe.
Was aber vielleicht auch okay ist, oder nicht?
Ja, und das hat mich im Prinzip, als sie noch gelebt hat, auch nie gestört. Das war einfach schon immer unsere Beziehung.
Ja.
Wir haben übers Wetter gesprochen, übers Essen, wie es uns geht, aber eher so, wie geht's, gut. Ja, also nie weiter gefragt und es ging uns auch nie schlecht. Und wenn meine Mutter mal gesagt hat, ja, mir geht's schlecht, aber geht schon. Und dann auf Nachfragen immer, nee, alles gut. Das heißt, wir waren immer an der Oberfläche und unsere Telefonate waren auch eher Routinen.
Mhm.
So nach dem Motto, ich denke gerade an dich, ich habe überhaupt nichts zu sagen, ich rufe an, wir erzählen uns immer das Gleiche.
Ja.
Das war wie ein geregelter Ablauf, was ja auch schön ist.
Und das kennen bestimmt ganz, ganz viele.
Genau.
Einfach nur mal da sein. Einfach
Kontakt
nur
da sein. Aber dann, als es klar wurde, dass sie schon auf der Palliativstation liegt mit ihrer Krankheit, sie hat Krebs gehabt, sehr komplizierte Formen von Krebs, auch nicht nur einen Krebs, sondern mehrere Krebsarten. Und als dann klar war, dass wir nicht mehr viel Zeit haben, wollte ich reden. Weil auf einmal ja Zeit das Wichtigste wurde. Und ich gesagt habe, Mama, ich habe so ein paar Fragen, lass uns mal reden.
Brauchtest du Mut, um sie das zu fragen?
Ja.
Denn du konntest davon ausgehen, dass sie das vielleicht auch gar nicht möchte.
Richtig. Ich beschäftige mich ja jetzt auch beruflich seit ja, über einem Jahrzehnt auch mit Spiritualität, mit Persönlichkeitsentwicklung, mit Glück, mit einem guten Leben. Ich habe auch selbst mit einem Professor 3 Bücher geschrieben über medizinische Themen. Und das Interessante ist, Professor Dr. Sven Gottschling, der Chefarzt des Uniklinikums des Saarlandes, der eine Koryphäe ist auf dem Gebiet der Palliativmedizin. Also, und dieses Buch, das wir damals geschrieben haben, Leben bis zuletzt, hieß das, habe ich meiner Mutter ins Krankenhaus mitgebracht und habe gesagt, Mama, lies das mal. Ich weiß nicht, ob du das damals gelesen hast, aber jetzt lies das mal. Und ihre Reaktion war, hat sich's angeschaut, hat genickt und hat gesagt, brauche ich nicht. Und das zeigt einfach, wie sie war. Sie hat.
Heißt aber doch nicht, dass sie es nicht doch liest. Diese erste Reaktion kann ich super nachvollziehen.
Ja.
Aber ob sie dann doch zum Buch gegriffen hat?
Sie hatte es nicht gelesen.
Nein, hat sie nicht.
Sie hat im Prinzip verdrängt bis zum Schluss. Selbst als sie auf die Palliativstation verlegt wurde und uns sagen musste, wo sie jetzt liegt, weil sie vorher auf einer anderen Station war im Krankenhaus, hat sie gesagt, ja, aber ich liege hier nur, weil es da oben keinen Platz mehr gibt. Sie wollte es nicht wahrhaben und sie hat am Ende...
Oder wollte sie euch nur schonen?
Nee, nein. Das glaube ich nicht. Sie hat das gemacht, was sie immer gemacht hat. Sie hat verdrängt. Meine Mutter, was mir auch dann erst später klar wurde, was dann auch für mich war, um Heilung zu finden. Weil die Situation war für mich natürlich total schwer und eigentlich nicht zu ertragen. Das Kind sitzt da am Sterbebett der Mutter, sucht nach Antworten und die Mutter sagt, es ist schon alles gut. Immer wieder das Gleiche.
Ja. Und ich hatte es frustriert.
Ich als Kind, und man bleibt ja immer Kind, egal wie alt man ist,
ja.
Ich saß da, Mama, das kann doch nicht dein Ernst sein. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wenn wir jetzt nicht reden, bleiben so viele Fragezeichen. Und so viel bleibt dann für immer unausgesprochen und unbeantwortet und ich muss dann für den Rest meines Lebens irgendwie damit klarkommen. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Du bist doch meine Mama.
Was war deine drängendste Frage, die du eigentlich geklärt haben wolltest?
Also es gibt nicht die eine Frage, nein. Aber so in der Summe hätte ich gerne gewusst, warum sie in ihrem Leben diese Entscheidungen getroffen hat, die sie getroffen hat. Mhm. Wann immer wichtige Entscheidungen anstanden. Es gibt ja so, ich glaube, in einem Leben vielleicht 4, 5, 6 große Lebensentscheidungen, die man trifft. Und sie hat, wann immer so eine Weggabelung kam in ihrem Leben, sich immer gegen die Familie entschieden. Und da hätte ich gerne gewusst, Mama, warum hast du das damals so gemacht? Völlig wertfrei.
Okay. Also zum Beispiel, dass sie euch verlassen hat. Da warst du, glaube ich, 2. Da hat sie die Familie verlassen.
Ich war ein bisschen älter, aber so dieser Abnabelungsprozess von der Familie, der beginnt natürlich viel früher als die tatsächliche Scheidung. Und Ich kann mich zum Beispiel auch gar nicht mehr an meine Kindheit erinnern. Und psychologisch ist das total einfach zu erklären, dass Kinder, die sich nicht mehr an ihre Kindheit erinnern können, machen das aus Schutz. Ja, weil das, weil die Wahrheit einfach auch zu schmerzhaft gewesen wäre. Und ja, und da hätte ich gerne gewusst, warum bist du gegangen? Warum hast du mich dann auch gefühlt im Stich gelassen? Ich war als Kind sehr krank. Also die ersten 2 Jahre war ich konstant auch im Krankenhaus. Ich war, bin zu früh auf die Welt gekommen und lag dann auch wochenlang im Brutkasten und so weiter und hatte ein schwaches Immunsystem, hatte 7-mal Lungenentzündung im Jahr als 2-jähriges Baby. Und dann auch später eben viel krank gewesen, Asthma gehabt und so. Und dann, ich bin ja selbst Vater einer jetzt 4-jährigen Tochter und ich könnte mir das gar nicht vorstellen, jetzt im Endeffekt mein Kind alleine zu lassen und schon gar nicht, wenn ich weiß, mein Kind ist krank. Und jetzt auch nicht so mal nur eine Erkältung, sondern wirklich mit Medikamenten oft im Krankenhaus. Wie konntest du damals gehen? Ich will es einfach verstehen. Und das, darüber hätte ich so gerne mit ihr gesprochen, aber sie hat es einfach nicht geschafft.
Ist nicht aber fast schon gemein, jemanden, der im Sterben liegt, da noch diese Dinge auch irgendwie rauspressen zu wollen, über die diese Person ganz bewusst ein ganzes Leben lang nicht gesprochen hat, oder?
Das habe ich dann später auch gemacht. Also das waren ja so die Phasen, als meine Mutter noch völlig klar war, auch auf der Palliativstation, wo sie ja auch noch gearbeitet hat.
Ja, stimmt. Okay.
Ja, also ich erinnere mich an einen Moment, ich kam hier aus Frankfurt mit dem Auto nach Stuttgart gefahren, auf der Autobahn, Stunde Stau und so, aber das ist ja auch egal, aber auf jeden Fall war ich irgendwann im Krankenhaus mit meiner Tasche und sie sagt, ach, du bist schon da. Ich so, ja, ich bin da. Ja, ich habe jetzt noch ein Meeting.
Video-Meeting, ne?
Aus dem Bett. Ein Video-Meeting, ein Call. Ja. Und dann sagt sie, ja, dann geh doch noch mal eine Stunde runter, Espresso trinken und dann in einer Stunde bin ich fertig. Und ich denke mir, okay, du hast nicht mehr viel Zeit und die Zeit, die du hast, nutzt du, um ein Meeting zu machen, um etwas zu planen fürs nächste Jahr, was du gar nicht mehr erleben wirst. Aber in ihrer Welt war das so wichtig. Okay. Meine Mutter hat für ihren Beruf gelebt. Das kann man wirklich so sagen. Sie hat für ihren Beruf gelebt. Und
Finanzanalystin und so war sie, oder?
Meine Mutter war, genau, sie hat an der Börse gearbeitet. Nicht auf dem Parkett, also sie hat nicht getradet, sondern sie war im Hintergrund und hat die europäischen Börsen vernetzt. Hatte viel mit der EZB zu tun, mit den ganzen Bundesbanken und so weiter. Und sie war sehr analytisch, konnte komplizierte Sachverhalte gut verstehen und so weiter. Aber alles, was so privat, Familie und sowas anging, das war ihr nix irgendwie. Damit konnte sie nie so richtig umgehen.
Sie wollte ja auch nie Mutter werden.
Sie wollte nie Mutter werden. Und das habe ich dann später, als ich dann, ja, als meine Mutter gestorben war und ich dann auch im Trauerprozess tatsächlich so Biografiearbeit gemacht habe, weil ich wollte herausfinden, wer war meine Mutter eigentlich. Und dann habe ich verstanden, so viel verstanden, auch wie sie dann später gehandelt hat. Meine Mutter war die Tochter einer Heimatvertriebenen, die damals in Husum auf die Welt gekommen ist, in einem, heute würde man sagen, Flüchtlingscamp. Und also meine Mutter, da war sie dann auch die ersten Jahre, ist in bitterer Armut aufgewachsen, hatte gar nichts. Und dann sind sie verlegt worden nach Baden-Württemberg, nach Bietigheim-Bissingen. Und damals war das so, dass die Heimatvertriebenen dann verteilt wurden auf Haushalte. Also wenn du ein Haus hast und du hast vielleicht 2 Etagen und eine Etage benutzt du nicht zwangsläufig zum Wohnen, dann kam die Gemeinde und hat gesagt, da musst du jetzt jemanden aufnehmen. Ja. Du musst jetzt eine Familie aufnehmen. Man stelle sich das mal vor, was da heute los wäre.
Ja, ja, manche haben Teil ihres Gartens hergeben müssen, damit dort eine Art Container errichtet werden konnte. Habe ich neulich erst gerade gehört. Dann kommt der Satz, ja, das ist ja alles okay, aber nicht in meinem Garten.
Richtig. Ne? Und so war das damals. Das heißt, meine Mutter ist aufgewachsen, zuerst in Armut, dann nicht willkommen. Ihre Eltern, also meine Großeltern.
Kurze Frage, woher hast du das alles erfahren?
Sie hat mit meinem Bruder mehr gesprochen als mit mir. Weil mit meinem, Bruder hatte sie ein anderes Verhältnis. Es war eher auf einer neutraleren Ebene. Mein Bruder ist ja 4 Jahre älter, dementsprechend auch schon in dieser prägenden Zeit erwachsener gewesen als ich. Er konnte das anders einordnen als ich. Und dadurch, dass die Beziehung zwischen meiner Mutter und mir eher emotional war immer, war da nie Platz für, so absurd das klingt, Gefühle und Nähe.
Ja, auch normal wahrscheinlich, alles im Bereich des Normalen.
Genau, und mit meinem Bruder hatte sie eine andere Beziehung und da konnte sie sich mehr öffnen. Und da hat sie ein bisschen mehr auch erzählt und über meinen Bruder habe ich dann natürlich auch viel erfahren und dann später auch über Gespräche mit meiner Tante und mit meinem Onkel, also mit den Geschwistern meiner Mutter.
Richtig. Und das hat dich wirklich zu dem Schluss geführt, auch das so zu formulieren, meine Mutter war permanent im Überlebensmodus.
Richtig.
Ein ganzes Leben lang.
Exakt. Und meine Mutter ist aufgewachsen mit erst in Armut, dann auch von ihren eigenen Eltern nicht wirklich geliebt in dem Sinne, dass man sich mal einen Arm genommen hat, sondern die Liebe, die meine Mutter von ihren Eltern bekommen hat, war, es gab Essen auf dem Tisch. Das war auch eine andere Generation, das darf man nicht vergessen. Das war die Nachkriegsgeneration, die wirklich logisch anders geprägt wurde, die selbst auch viele Traumata erlebt haben, nie darüber gesprochen haben. Gefühle wurden immer unterdrückt. Es ging nur ums Überleben. Wichtig war, finde einen Beruf, verdiene Geld, darum geht's. Alles andere ist nicht entscheidend. Meine Mutter ist mal als 7-jähriges Kind nicht eingeladen worden auf einen Kindergeburtstag, weil sie eben nicht von hier war. Alle anderen waren eingeladen und meine Mutter hat gesagt, das ist ungerecht. Ist mit dem Fahrrad dahin gefahren, hat geklingelt und hat gesagt, ich möchte auch Kuchen haben.
Das kleine Mädchen. Ich möchte auch Kuchen haben.
Richtig. Meine Mutter war die erste in ihrer Familie, die Abitur gemacht hat. Sie war die erste, die studiert hat. Sie wollte was reißen, sie wollte was erreichen in ihrem Leben. Und dann ist sie mit 19 schwanger geworden. In der damaligen Zeit.
Ja.
Sie wollte nie Kinder. So, dann hat sie dann meinen Vater geheiratet, weil er gesagt hat, ich übernehme Verantwortung. Wir gründen jetzt diese Familie. Und schon war meine Mutter in einer Lebenssituation drin, die sie nie wollte. Dann hat sie sich darauf eingelassen, mein Vater wollte ein zweites Kind, meine Mutter nicht. Das zweite Kind kam, das war ich. Dann bin ich auch noch so krank. Das heißt, nur Schwierigkeiten, Probleme, Stress. Für eine junge Frau mit Mitte 20, die irgendwann merkt, okay, ich stecke hier ganz tief in einem Leben drin, das nicht meins ist. Was mache ich jetzt? Bleibe ich in diesem Leben und bin für immer unglücklich? Oder gehe ich und versuche, meinen Weg zu finden im Leben? Und sie hat sich dazu entschieden, zu gehen.
Ja. Mit eventuell dem Wissen, war es für alle das Beste sogar. Vielleicht sogar
vielleicht
für dich, möglicherweise.
Mit dem Wissen von heute habe ich vollstes Verständnis für meine Mama.
Ja.
Ich habe, aber das war wichtig, ich musste verstehen, warum. Sie hat ihr ganzes Leben im Überlebensmodus verbracht. Sie hat sich nie um ihre seelische Gesundheit gekümmert, sondern immer nur funktionieren. Meine Mutter war super erfolgreich in ihrem Beruf. Da wurde sie gesehen.
Ja.
Da war sie jemand. Da hatte ihr Name Gewicht. Da konnte sie was bewirken. Dort konnte sie Probleme lösen. Und dann das Privatleben und alles darum herum war für sie eigentlich störend.
Das Interessante ist, dass du im Prinzip genau das Gegenteil geworden bist zu deiner Mutter. Diese Reise ins innere Ich.
Ja.
Weißt du, sich selber finden, das ist immer so ein furchtbar allgemeiner Begriff, aber wir kommen vielleicht da auch nochmal gleich zu, obwohl da braucht man Tage für, um das zu besprechen. Aber du bist im Prinzip genau das Gegenteil, nicht das Äußere, sondern erst, wenn all die äußeren Einflüsse, wenn sie gekappt werden, wenn du Ruhe findest, wenn deine Gedanken irgendwann wieder nach ein paar Tagen Ruhe wieder zurück zu dir kommen und du wirklich kapierst, was macht mich eigentlich aus? Was denke ich eigentlich wirklich? Ohne permanent beeinflusst werden zu außen. Genau das Gegenteil von deiner Mutter, die aber dann wiederum ihre Art hatte, dir auch letztendlich eine Botschaft mitzugeben, weil sie, du schreibst es in deinem Buch, in ihrem Sterbebett ein Merchandising-T-Shirt von deiner Tour tragen wollte. Was hat sie dir damit gesagt?
Sie hat mir gar nichts gesagt persönlich.
Nein.
Denn das konnte sie nie. Sie hat der Krankenschwester, die sie betreut hat, als es klar war, dass meine Mutter jetzt sterben wird und dass sie nicht mehr dieses Bett verlassen wird und auch nicht mehr auf die Toilette geht und all das. Also wenn die Organe so langsam aufhören zu funktionieren. Und als es absehbar war, da hat sie ganz klar eine Anweisung erteilt, dass sie in diesem T-Shirt sterben möchte, in dem steht dankbar. Und als ich das gehört habe von der Krankenschwester, mir sind die Tränen gelaufen, weil ich wusste, das ist die Art und Weise von meiner Mutter zu sagen, ich liebe dich.
Ja.
Und ich habe irgendwann auch, als ich gemerkt habe, jetzt ist die Zeit vorbei, um Antworten zu bekommen. Jetzt ist auch die Zeit vorbei, um Fragen zu stellen. Jetzt ist nur noch die Zeit, um hier zu sitzen und die Hand von meiner Mutter zu halten. Dann saß ich einfach da, stundenlang, tagelang und habe dann auch ihr erzählt, so Mama, es ist alles okay. Ja, das, was sie immer zu mir gesagt hat, jetzt ist wirklich alles okay. Ist alles gesagt, ich krieg das alles hin.
War sie bei Bewusstsein dann noch?
Sie war dann nicht mehr bei Bewusstsein.
Nicht mehr Bewusstsein.
Ja, sie war dann schon so hochdosiert an Morphin, dass dann auch die Ärzte gesagt haben, sie wird jetzt nicht mehr aufwachen.
Ja.
Und das ist dann auch okay.
Ja.
Denn auch vorher schon habe ich mir überlegt, wie muss das sein? Wenn du bei Bewusstsein bist, wenn du halbwegs klar bei Verstand bist und du auf einer unterbewussten Ebene verstehst, du wirst jetzt bald sterben. Das rational begreifen zu wollen, ist gar nicht möglich. Wir können es uns selbst mal fragen. Stell dir vor, du wüsstest, du stirbst in 3 Tagen. Das kannst du nicht nachvollziehen. Und da habe ich auch begriffen, jetzt ist nicht mehr die Zeit, um diese Frage nochmal zu stellen und nochmal zu stellen. Ich habe es ein paar Mal versucht, es kam nichts zurück und damit war alles okay. Und dann habe ich dann in der Trauerarbeit die Antworten mir selber gesucht. Aber in dem Augenblick war dann auch nicht mehr die Zeit, was zu wollen, sondern jetzt war die Zeit, um einfach nur zu sein.
Und du hast eine Reise sozusagen durchlebt, in der dann aus der Wut auf diese sprachlose Mutter hin zu auch Verständnis für deine Mutter. Also du hast es geschafft, dann diese negativen Aspekte auszublenden. Und das ist eine Leistung, aber auch das Gute zu sehen, was sie letztendlich getan hat.
Ich bin ja ein Teil meiner Mutter. Ich habe auch ganz viele Anteile von meiner Mutter in mir. Auch ich habe dieses Verlangen, was reißen zu wollen in diesem Leben. Auch im Außen erfolgreich zu sein zu wollen, das habe ich von meiner Mutter, nicht von meinem Vater. Mein Vater ist da exakt das Gegenteil. Der sitzt so am Kamin und liest seine Zeitung und trinkt einen Rotwein und ist ganz langsam. Das ist so sein Leben. Meine Mutter, BMW, hätte auch ein anderes Auto sein können.
Ein schnelles Auto sein können.
Linke Spur, Autobahn, Blinker links, Surfbrett auf dem Dach, Rennrad hinten drin und dann auf nach Südfrankreich.
Bist du das auch?
Ich war das auch.
Also alles, was ich nur sagen kann, ist, wenn man neben dir geht, hast du einen sehr zackigen Gang.
Ach so.
Wir haben uns eben vom Gebäude getroffen und du hast aber wirklich, du marschierst. Aber,
das stimmt. Richtig, ich gehe sehr schnell. Also
ja, sehr schnell.
Ich liebe es auch zu spazieren. Ich gehe mindestens 10.000 Schritte am Tag.
Dabei bräuchtest du nur 6.000 laut WHO. Nur zur Information.
Ich weiß.
Deine Info ist noch 10 Jahre alt.
Ist noch 10 Jahre alt. Aber ich denke mir, 10.000 Schritte, das entspannt mich auch. Also ich denke viel beim Gehen, ich erhole mich beim Gehen. Das ist wie Meditation für mich, spazieren zu gehen. Manchmal gehe ich auch 20.000 Schritte. Dafür rede ich sehr langsam. Ich merke heute in deinem Podcast oder auch in unserem Gespräch hier, rede ich recht schnell für mich.
Wirklich?
Finde ich.
Okay.
Ja. In meinem Podcast bekomme ich ganz oft das Feedback, so Lars, ich habe das schon auf 1,5-facher Geschwindigkeit oder sogar 2-facher Geschwindigkeit eingestellt. Es ist immer noch zu langsam. Manchmal muss ich überprüfen, ob mein WLAN noch funktioniert. Aber nein, du machst nur so eine lange Pause beim Reden.
Das heißt, manchmal muss ich überprüfen, ob du noch lebst.
Ja, genau, ob du noch atmest. Heute gebe ich mir Mühe, schnell zu reden. Für meine Verhältnisse zumindest.
Okay.
Und ja.
Jetzt tut mir das fast schon leid, aber es ist trotzdem sehr angenehm. Also ich freue mich auch, wenn du nicht langsamer sprichst, weil es ja auch schon sehr überlegt, aber auch natürlich, also klingt, aber auch wirklich deinem Wesen entsprechend. Also insofern, es passt ja zu dir, es ist ja wunderbar.
Das Interessante ist, in der heutigen Zeit sind wir es nicht mehr gewohnt, dass jemand mal sagt, interessante Frage, darüber muss ich kurz nachdenken. Und dann ist 10 Sekunden, 20 Sekunden, 30 Sekunden Stille.
Ja.
Es gab mal so einen Fernsehmoment vor einigen Jahren mit Helmut Schmidt, als er noch gelebt hat. Da saß er bei Frau Maischberger im Studio und sie hat ihn etwas gefragt zu einem Thema und dann zündet er sich eine Zigarette an. Er war ja der Einzige, der das durfte noch. Als ehemaliger Bundeskanzler hatte er Sonderrechte und dann zündet er sich die Zigarette an, genüsslich, überlegt, bläst den Rauch in die Luft. Und dieses Überlegen und Zigarette anzünden dauerte sicherlich eine Minute. Also eine Minute Stille im Fernsehen. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, das zu ertragen. Und dann sagte er am Ende des Nachdenkens, ich muss noch länger darüber nachdenken, ich kenne die Antwort nicht, die sage ich Ihnen beim nächsten Mal.
Ja, okay. Sehr schön.
Und ja, also ich finde es erfrischend, wenn Menschen sagen, darauf habe ich keine Antwort oder ich muss ein bisschen nachdenken.
Ja, könnten wir vielleicht alle öfter mal machen. Ich werde mir das auch mal merken. Weil so anstatt immer gleich eine Antwort herauszupressen, man ist ja auch gefordert. Diese Wandlung ist sehr schön mitzuverfolgen, dass du erst diese Wut hast auf deine Mutter, weil sie einfach nicht sprechen will, weil sie dir die Dinge nicht erklärt. Und du aber wirklich erkennst, was sie alles auch Gutes hatte. Das vergisst man ganz schnell. Du schreibst ja auch. Noch vom Sterbebett aus hat deine Mutter das Leben anderer Menschen positiv beeinflusst.
Ja.
Wodurch war das nochmal?
Also, es kam eine Studentin in ihr Zimmer auf der Palliativstation, eine Psychologiestudentin. Und ja klar, wenn du Psychologie studierst, dann bist du unter anderem auch mal im Krankenhaus und beschäftigst dich mit Menschen, die bald sterben werden. Und sie war eine Studentin und hat mit meiner Mutter gesprochen, 2 Stunden, sogar noch länger. Und diese Studentin hatte auch Fragen und Zweifel und so weiter. Und meine Mutter hat ihr dann klargemacht, sie darf nicht aufgeben, sie muss das durchziehen, sie als Frau. Und die Fragen kommen immer und bleibt dran. Und hat ihr alle Antworten gegeben, die die Studentin wissen wollte. Und so war meine Mutter. Also sie war eine Meisterin der Motivation, was ich überhaupt nicht wusste.
Guck mal.
Und das Interessante war, bei der Beerdigung kamen ganz viele Frauen aus ganz Europa, erfolgreiche Frauen, die an der Börse gearbeitet haben, Kolleginnen meiner Mutter, zu mir und haben gesagt, weißt du, Lars, deine Mutter war die erste damals in den 80er Jahren, 90er Jahren, die am Tisch der Männer saß in der Finanzwelt. Da saßen nur Männer. Deine Mutter war die erste, die da auch einen Platz hatte. Deine Mutter hat immer gesagt, lasst euch eure Karriere nicht wegnehmen von den Männern, nur weil die so laut sind, nur weil die so machohaft sind, nur weil das Patriarchat halt so ist, wie es ist. Ihr gehört da auch hin und kämpft dafür. Und dann stand diese Frau mir gegenüber und sagte, weißt du, was deine Mutter immer zu uns gesagt hat? Gebt nicht auf. Überlasst den anderen nicht den Platz, der euch gehört. Auch wenn es schwer ist, auch wenn es manchmal unerträglich ist, all diese Sprüche und diese Finanzwelt, die ja immer noch total männerdominiert ist. Damals natürlich noch viel mehr. Meine Karriere habe ich deiner Mutter zu verdanken. Und ganz viele Frauen haben ihre Karriere deiner Mutter zu verdanken. Diese Studentin im Krankenhaus hat in meiner Mutter mit Sicherheit auch für einen kurzen Moment eine Mentorin gefunden. So war meine Mutter für andere.
Ja.
Aber nie für mich.
Nicht für dich.
Alles im Leben hat seinen Preis. Und Als ich das aber verstanden habe, dann später, meine Mutter hat das nie gegen mich gemacht. Nie. Es war eine Entscheidung für sich. Und heute bin ich Vater und habe ja diese innere Motivation auch in mir. Also so, ich habe dieses Verlangen auch in mir, auch andere zu motivieren. Das habe ich durch meine Mutter. Ich bin ja das Kind meiner Mutter und ich liebe meine Mutter. Sie konnte es halt nicht besser, wie sie es gemacht hat. Meine Mutter war, da muss man auch ehrlich sein, keine gute Mutter. Klar. Deswegen war sie aber kein schlechter Mensch. Mhm. Sie konnte es einfach nicht besser. Und das ist in Ordnung. Aber das muss man verstehen, wo sie herkommt, wo auch ihre Glaubenssätze herkamen. Ja. Dieses Liebe ist nicht umsonst. Man muss etwas leisten, um jemand zu sein. Ich bin nie willkommen. Ich muss Erfolg haben, um willkommen zu sein. Also all diese negativen Glaubenssätze, die meine Mutter nie auflösen konnte in ihrem Leben. Was für ein Schmerz meine Mutter ihr Leben lang in sich getragen haben muss, der nie aufgelöst wurde. Das habe ich dann verstanden und dann hatte ich Mitleid und Verständnis. Und daraus ist dann eben die Heilung in mir entstanden und so konnte ich meiner Mutter auch vergeben.
Es passt ein wirklich schöner Satz dazu, den ich ja auch aufgeschnappt habe in dem Buch. Das Leben will nicht, dass du alles richtig machst. Richtig. Trifft dann natürlich auch auf deine Mutter zu. Das Leben gibt dir einfach die einmalige Möglichkeit, einfach dich so auszudrücken, wie du bist. Das ist viel entscheidender, als alles richtig zu machen in den Augen anderer.
Ja. Genau, weil warum sind wir denn hier? Also was ist denn der Sinn des Lebens? Das ist meine Interpretation. Der Sinn des Lebens liegt darin, uns auszudrücken. Also unser Inneres im Außen zu teilen. Mhm. Das ist bei jedem was anderes.
Ja. Nur bei den MusikerInnen, da sieht man es ganz deutlich. Die haben das als Beruf sozusagen.
Richtig, weißt bei du? Den Musiker, Musikerinnen.
Auch Schriftsteller.
Schriftstellerinnen,
also klar. Also die Künstler, die machen das so.
Deswegen, also richtig, das ist, aber ein Schreiner und eine Schreinerin machen das auch. Sie bauen einen Tisch. Ja. Ein Architekt entwirft ein Haus. Ein Radiomoderator macht eine Sendung. Ein Lehrer, eine Lehrerin kreiert den Unterricht für ihre Kinder. Meine Frau ist Grundschullehrerin und sie sagt, ich kann nicht so viel bewirken. Ich erreiche nicht so viele Menschen wie du mit deinen Büchern, aber ich erreiche meine Kinder und hier kann ich etwas bewirken. Ich kann hier 25 Kinder so in die Welt schicken. Mit meinen Werten, mit meinen Ideen. Ich kann sie so vorbereiten, dass aus ihnen dann später, ja, etwas werden kann. Sie sind schon alles, aber dass sie auch im Berufsfeld etwas werden können. Und wenn ich dann die Rückmeldung kriege von manchen Kindern, die oft aufgegeben wurden als Problemkind oder als schwerer Fall oder als ein Kind mit Migrationshintergrund, das keine Chance hat. Wenn dieses Kind dann 10 Jahre später sagt, ich habe jetzt meine Ausbildung fertig. So, Frau Soleimani, dank Ihnen, da geht meiner Frau das Herz auf. Dann sagt sie, genau deswegen mache ich das. Das ist mein Sinn des Lebens.
Wenn wir bei den Künstlern bleiben, die haben dich immer fasziniert. Du selber hast beim Radio eine Zeit lang gearbeitet, hast auch Musik ausgesucht. Du hast Gespräche geführt mit vielen großen Popstars. Musik ist Teil von dir und auch was so die Lebensphilosophie natürlich angeht. Du findest immer viele Referenzen und beispielhafte Situationen aus diesem Musikbusiness. Du zitierst an einer Stelle den Manager von Iron Maiden. Das fand ich eine sehr schöne Stelle. Der sagt, wir sind nicht im Musikbusiness, wir sind im Iron Maiden-Business.
Genau.
Du warst nämlich selber gerade da in einer, ja auch kleinen Krise. Ja, was mache ich hier eigentlich? Was bringen eigentlich diese ganzen Bücher? Und hast aber auch der Versuchung nicht widerstehen können, dich zu vergleichen mit anderen Speakern, mit anderen Motivatoren.
Machen wir doch ständig.
Hey,
also
ja.
So, auch die, die es wissen, dass es nichts bringt, machen das hin und wieder in schlechten Momenten. Auch ich bin ja gefühlt, ja, ich hüpfe von Krise zu Krise. Mal ist die Krise größer, mal ist sie kleiner, aber auch ich habe all meine Krisen. Deswegen kann ich aber auch all meine Bücher schreiben, weil ich sie immer auch für mich schreibe. Und ich finde diese Geschichte mit dem Manager von Iron Maiden deswegen so toll.
Wann hat er das nochmal gesagt? Worauf war das die Antwort?
Ein Fan von Iron Maiden stand vor dem Hotel. Und diese Hardcore-Fans wissen ja immer, wo ihre Bands, ihre Lieblingsbands übernachten. Die wissen ja alles. Der stand vor dem Hotel und hat auf die Band gewartet und dann kam der Manager raus. Und natürlich, der jahrzehntelange Manager. Und natürlich kannte man ihn auch in der Szene, in der Musikszene, in der Fanszene. Und er kam zu ihm und hat gesagt, Gratulation, was Sie in der Musikindustrie, was Sie im Musikbusiness erreicht haben mit Ihrer Band. Mhm. Und dann sagte der Manager, Music Business. We are not in the music business. We are in the Iron Maiden Business. Und da ist bei mir so ein Licht aufgegangen. Ja, natürlich. Auch wenn ich im Buchladen neben anderen Autoren stehe, mit denen man mich vergleichen könnte. Oder auch wenn ich bei einem Speaker-Festival neben anderen Speakern stehe, mit denen man mich vergleichen könnte. Oder mit denen ich mich vergleichen könnte. Auch wenn wir in die gleiche Schublade gesteckt werden. Ich bin ich.
Ich bin ich.
Ich bin ich. Und ich muss mich mit niemandem vergleichen. Und ich kann die Dinge so machen, wie sie mir passen. Wie sie mir gefallen. Auch wenn alle anderen die Dinge anders machen. Ich kann sie auf meine Art machen. I did it my way.
War es nicht trotzdem ein bisschen kleinlich von dem Manager? Denn natürlich sind Iron Maiden auch im Musikbusiness. Also eigentlich,
es geht um einen schönen
philosophischer Gedanke. Und trotzdem ist da so eine gewisse Kleinlichkeit drin.
Natürlich. Klar, ist natürlich auch vom Ego erzählt. Aber dieses Mindset zu haben, wir machen die Dinge auf unsere Art. Wir sind im Iron Maiden Business. Also so, das ist, also mir hat diese Sichtweise total geholfen. Ja, okay, stimmt, als Erinnerung. Und letztlich, das ist auch ganz wichtig, wir wissen doch sowieso alles. Jeder von uns weiß alles. Wir vergessen es nur oft. Mhm. Und deswegen betrachte ich mich auch als Erinnerer. Ich habe keine neuen Antworten. Ich verpacke sie vielleicht so, dass du sie besser verstehst. Oder ich habe Referenzen, die vielleicht cool sind auf eine Art, die schön zu lesen sind. Ich sage da nicht, wie du es machen musst. Und dann ich erzähle dir die Geschichte, wie es Robbie Williams gemacht hat. Und dann kannst du daraus ein Beispiel nehmen, was du davon lernen kannst. Ich werde dir aber nie sagen, wie es funktioniert, denn das weiß ich auch nicht.
Nein, das weiß unser Unterbewusstsein vielleicht,
ja,
oder kriegt es mit. Ganz interessant auch, was du über die 90er Jahre gesagt hast. Mhm. Die 90er Jahre waren das letzte Jahrzehnt, aus dem musikalisch etwas Bedeutsames hervorgegangen ist. Da habe ich erstmal aufgehorcht, dachte nur, krass. Und du sagst, seit 25 Jahren drehen wir uns kulturell im Kreis.
Was glaubst du, wie ich schon für diese Aussage kritisiert worden bin?
Ja, okay.
Lars, jetzt bist du auch so ein alter, weißer Mann, so ein Boomer, der nicht versteht, was die neue Generation macht und so, und der sich nicht mehr für neue Musik interessiert, der hängen geblieben ist und so. Das ist überhaupt nicht damit gemeint.
Nein, begründe das mal ganz kurz, denn du erwähnst da eine Band, die ich nicht mal kannte.
Also, ich weiß nicht genau, welche, meinst du FX Twin?
Ja, genau.
Ja, also FX Twin ist ein Musiker aus England, der so in den 90er Jahren eigentlich der Ausnahmekünstler war, immer noch ist, im Bereich der elektronischen Musik, ja, also in dem großen Feld der elektronischen Musik. Ja. Und er hat Musikvideos neu definiert, er hat Sound neu definiert und so weiter. Und ich habe gesagt, wenn du die Musik von FX Twin aus den 90er Jahren nehmen würdest, mhm, und sie 30 Jahre in die Vergangenheit schickst.
Ja, also in den 60ern.
In die 60er Jahre. Und Menschen dort diese Musik vorspielen würdest, sie hätten überhaupt keine Referenz dazu.
Nein.
Sie würden das nicht verstehen.
Ja, gruselig.
Sie würden denken, das sei Musik vom Mars.
Ja.
Würdest du aber jede Musik, die heute neu entsteht, nehmen und 30 Jahre zurückschicken, also in die 90er Jahre, würde man sie verstehen.
Ja, oder FX Twin auch heute in der heutigen Zeit vorspielen. Ja, alles
genau.
Klar. Ist gar genau. Nicht so viel anders. Ja, kann
also,
man machen. Ne?
Also das ist der Gedanke, dass quasi jedes Jahrzehnt im letzten Jahrtausend prägend war für ein Genre. Mhm. Also es gab den Blues, Soul R&B, es gab Reggae-Musik, es gab Rock, es gab Funk, es gab Jazz, es gab Country. Jedes Genre, natürlich gibt es viele Jahrzehnte, wo jetzt auch mehrere Genres neu entdeckt wurden, neu gebildet wurden, aber man kann schon sagen, dass jedes Jahrzehnt für ein Genre stand, was dort entdeckt oder neu kreiert wurde. Und kein Genre ist in den letzten 25 Jahren neu entstanden, was nicht aus einem anderen Genre hervorgeht. Also klar kann man jetzt sagen, es wurde
Hip-Hop,
es wurde Cloud-Rap erfunden in den letzten 10 Jahren. Ja, aber es ist Rap.
Okay.
Und alle großen Stars der letzten 20 Jahre haben ihren Kern im Jazz, im Soul, im Hip-Hop, im R&B. Und das ist meine Aussage, dass quasi die letzten 20, 25 Jahre kulturell nur ein Remix von dem ist, was es schon mal gab. Es ist nichts entscheidend Neues entstanden. Also man kann nicht sagen, dass das erste Jahrzehnt des aktuellen Jahrtausends und das zweite Jahrzehnt, also 2000 bis 2010 und 2010 bis 2020, prägend war für ein komplett neues Genre.
Ja.
Das ist die Aussage, die ich machen wollte.
Ist die Zeit trotzdem, also die letzten 20 Jahre, wirklich so viel mehr auf Massentauglichkeit zugeschnitten, einfach Musik, um damit Geld zu verdienen? Du schreibst ja, früher ging es mehr um Stil, Innovation, Anmutung, Schönheit. War das wirklich so? Auch damals wollte man doch Geld damit verdienen, oder nicht? In den 70ern.
Ja, wir haben natürlich, und das muss man sagen, damals gab es eben noch kein Internet und noch kein Social Media. Es gab noch kein Spotify, es gab noch kein Apple Music. Also Musik wurde noch nicht digital. Es gab noch kein YouTube vermarktet, sondern alles war analog. Ja. Das heißt, es ist dann auch ein bisschen unfair, diesen Vergleich zu ziehen, natürlich, weil in der heutigen Welt Musik anders produziert wird, weil die Voraussetzungen andere sind. Heute würdest du mit einem 7-minütigen Song kläglich scheitern. Heute sind es Klassiker aus den 70er, 80er Jahren teilweise. Metallica, wir haben sie vorhin erwähnt, haben Songs, die 9 Minuten gehen. Das würde heute nicht mehr funktionieren. Heute muss ein Song 2:30 sein. Der Refrain muss beginnen, damit die Streaming-Anbieter den Hook erkennen, damit die Leute nicht abschalten, nicht weg sind. Das heißt, ganz kurz.
Bloß kein Intro.
Bloß kein Intro.
Gleich loslegen.
Bloß nicht zu lange. Es muss sofort knallen. So. Und das ist eben der große Unterschied. Das heißt, Künstler, die heute aufwachsen, wachsen natürlich ganz anders auf als Künstler in den 80er, 90er, 60er Jahren.
Ja.
Das Verständnis ist ein ganz anderes.
Zeigt aber auch, und da kommen wir wieder zum Menschen, wie wir alle vielleicht davon profitieren und mehr so in uns selber reinschauen können, dass es durchaus wichtig sein kann, sich von dem Mainstream abzukoppeln.
100%.
Oder um wirklich mal zu verstehen, was will ich, was denke ich, weil nicht ständig irgendetwas vorgegeben wird von außen. Ja?
Genau.
Irgendein Algorithmus, der irgendwie da was vorschlägt und dir suggeriert, du findest das gut. Du hast gar keine Chance mehr, das selbst zu entdecken.
Genau, das ist ja die Idee auch gewesen mit diesem Gedankenspiel der Zeitreise mit Aphex Twin. Und wir nehmen diese Musik und schicken sie in die Vergangenheit. Was ich damit sagen wollte war, wir wissen oft heute gar nicht, was uns gefällt, was wir wollen, weil wir nur noch so ein
eigentlich gefällt uns alles, bei dem wir das Gefühl haben, es gefällt uns.
Genau, ich war fast versucht zu sagen Einheitsbrei, aber wir hören die Musik, die so heute im Kosmos so da ist, und alles klingt irgendwie ähnlich und wir glauben, das gefällt uns. Aber gefällt uns das wirklich oder gefällt es uns nur, weil wir sie so oft hören, weil diese Musik so omnipräsent ist? Oder lohnt es sich mal in die Stille zu gehen, ohne Ablenkung, ohne Einfluss von außen, und zu sagen, ich möchte mal herausfinden, wer ich bin, was mir gefällt, wenn ich nicht sein muss, wenn ich keine Rolle spielen muss, wenn ich ganz nur bei mir bin. Was gefällt mir dann? Wer bin ich dann? Was sage ich dann? Und dann
sag mir mal, was wir herausfinden da. Ich höre das immer wieder. Ich genieße Stille. Für mich ist Stille auch nicht schwer zu ertragen. Hm. Für viele ist es das.
Ja.
Weil sie dann plötzlich sich beschäftigen müssen mit den Fragen, die das Unterbewusstsein eigentlich wirklich hat, ohne abgelenkt zu haben. In der Stille liegt für mich zum Beispiel eine Kraft. Trotzdem ist es für viele sehr schwer nachzuvollziehen, was das genau heißt, zu sich selbst zu finden, reinzuhorchen. Was sind das für Dinge, die wir zum Beispiel rausfinden könnten über uns möglicherweise in der Stille?
Es gibt einen Riesenunterschied zwischen verreisen und in den Urlaub fahren.
Ja.
Jetzt stell dir mal vor, du gehst auf eine Reise und dürftest keine Fotos machen. Du dürftest das, was du dort erlebst, nicht mit anderen teilen. Schon gar nicht auf Social Media. Du dürftest einfach nur reisen, Erfahrungen machen und dann überlegen, was diese Erfahrung mit dir macht. So viele Menschen fahren an Orte, da geht es nicht um die Orte. Es geht darum, anderen zu zeigen, dass man an diesen Orten war.
Ja, krank, oder?
Es geht gar nicht mehr darum, einfach die Magie eines Ortes zu erkunden und zu spüren und zu überlegen, okay, was macht das gerade mit mir, hier zu sein? Welche Gedanken kommen mir, die mir vielleicht noch nie gekommen sind? Weil wir zu sehr damit beschäftigt sind, an diesem Ort zu gucken, okay, wo gibt's das beste Restaurant? Ich habe schon mal online nachgeschaut. Wo gibt es das beste Hotel? Wo müssen wir das machen? Was sagen die anderen, muss man an diesem Ort gesehen haben? Mhm. Und dann 20 Fotos zu machen, um seinen Followern zu zeigen, guck mal, wo ich gerade bin. Das heißt, wir sind so oft im Außen und verpassen dabei das Leben. Und das können ganz viele machen. Für ganz viele ist es auch wunderbar, so ein eher an der Oberfläche sich befindendes Leben zu führen. Aber es gibt eben auch Menschen, die vielleicht ein bisschen mehr wollen. Und da lohnt es sich, in die Stille zu gehen, keine Rolle spielen zu müssen.
Keine Rolle spielen.
Und nichts darstellen zu müssen.
Denn eine Maske aufrechtzuerhalten, dessen man sich manchmal gar nicht bewusst ist. Aber wir spielen Rollen für andere den ganzen Tag. Verschiedene Rollen kostet dann eigentlich auch Energie. Auch wenn wir es erstmal nicht merken.
Genau. Und auch wenn du mit deinen Freunden unterwegs bist oder mit deinem Partner, mit deiner Familie, bist du in einer Rolle. Deswegen sage ich, ist es entscheidend, immer mal wieder alleine zu sein, auch alleine zu verreisen.
Ja.
Weil ein Bild, das ich auch in das Buch gepackt habe, stell dir vor, du bist zu viert in einem Auto. Mit deiner Tochter, mit deiner Familie. Dann würdest du unter Umständen den Müll nicht rausschmeißen. Mhm. Aus dem fahrenden Auto. Weil du ja bist ein Vorbild. Du bist in deiner Rolle als Vorbild für deine Kinder. Wenn du aber alleine bist, das heißt, niemand sieht, was du tust, und du nimmst diese Flasche oder den Müll und schmeißt ihn aus dem Fenster, dann ist diese Version die Version, die am nächsten an dem dran ist, wer du wirklich bist.
Ich kann mir das gar nicht vorstellen, eine Flasche aus einem Auto zu werfen.
Es kann auch was Positives sein.
Ja,
das war jetzt ein negatives
Ich finde, es ist schon
Beispiel.
Fast ein extremes Beispiel. Wer macht denn sowas?
Lauf mal durch die Stadt und schau mal auf den Boden, wie viel Müll da überall rumliegt.
Total.
Ja, oder im ganz krassen Fall, geh mal ans Meer irgendwo und schau mal die Touristen, die kommen, wie viel Müll die am Strand lassen.
Sitz im Zug, wie viel Müll die einfach an ihrem Platz hinterlassen, anstatt das Ding einfach in die Mülleimer zu werfen. Ich verstehe es nicht. Geh ins Kino. Die Leute, wie selbstverständlich, lassen das Popcorn verstreut auf dem Fußboden liegen und einfach den kleinen Behälter einfach auf dem Sitz. Kann ja jemand wegräumen.
Genau.
Es ist eigentlich nicht zu erklären.
Ja, ich kann es auch nie verstehen, wenn Menschen etwas essen, auch im Restaurant draußen, und dann das nicht abräumen. Das ist bei mir noch wahrscheinlich durch meinen Vater die Erziehung, einfach, du isst was, räum's ab.
Ja.
Aber auch hier, das ist, ja.
Ja, auch der Satz, den du irgendwo zitierst, wer bin ich, wenn keiner zuguckt?
Richtig.
Das bin ich.
Genau.
Das zählt,
ganz
wenn keiner zuguckt.
Wer bin ich, wenn ich nicht beeindrucken möchte?
Ja.
Wenn ich nicht gefallen möchte, wenn ich keinen Applaus bekommen möchte, wer bin ich dann? Und da lohnt es sich halt, in die Stille zu gehen.
Erstaunlich, dass auch du immer wieder diese Reise neu für dich machst. Denn diese Reise, die du auch jetzt in diesem neuen Buch gut ausgelöst durch den Tod deiner Mutter gemacht hast, diese Reise hattest du eigentlich schon mehrfach gemacht. Und warst aber gezwungen, mal wieder zu dir zu kommen, um herauszufinden, was macht eigentlich für mich Sinn im Leben. Und immer wieder unterm Strich steht natürlich, wie wir wachsen. Das ist vielleicht das Einzige, was uns richtig gut tut, im Leben zu wachsen. Das tun wir oft durch negative Erfahrungen. Daran wachsen wir. Durch Niederlagen kommen wir tatsächlich weiter. Deswegen kann man Niederlagen irgendwann auch mal begrüßen. Es gibt Kulturen, da werden Niederlagen ganz hoch, wahrscheinlich auch in Asien, als ganz wertig betrachtet. Das sind wichtig, Niederlagen. Und auch du sprichst über dieses Phänomen Misogi. Oder wie wird es ausgesprochen im Japanischen?
Yamisogi.
Yamisogi, einfach. Kann man das aussprechen, oder? Misogi. Einfach diese Challenge, rausgehen aus der Komfortzone. Etwas, was einem wirklich schwerfällt, eventuell als Jahresprojekt sich vornehmen und daran zu wachsen. Du bist zum Beispiel, und das war ein solches Projekt, und du hast ja mehrere schon im Leben gehabt, diese Art, da bist du in die Favelas gegangen, nach Brasilien. Ja. Mein erster Gedanke, und das glaube ich 2 Monate lang.
Einen ganzen Sommer, ja.
Warum hast du das gemacht damals?
Das war tatsächlich keine bewusste Entscheidung, sondern es war so, ich hatte mal wieder eine meiner Krisen. Ich saß in Berlin in meiner Wohnung und habe dann so rausgeguckt. Es war Februar, es war kalt. Der Winter in Berlin ist ja furchtbar kalt und unangenehm. Und dann bekam ich eine Nachricht über Facebook tatsächlich. Ich lese ja so gut wie nie Facebook-Nachrichten, aber diese habe ich gelesen. Und da schrieb mir jemand, Lars, ich habe dein Buch, eines deiner Bücher hier in Rio de Janeiro auf dem Flohmarkt gefunden, das ins Portugiesische übersetzt wurde. Hat mir super gefallen. Grüße nach Deutschland. Ich bin schon ewig nicht mehr in Deutschland gewesen. Das war ein Auswanderer. Und wie ist es denn so? Dann habe ich gesagt, du, hier ist es ganz eklig. Hier ist kalt. Es schneit. Es ist ja einfach nicht schön. Es war aber auch mein Seelenzustand. Und dann schrieb er, ach ja, hier bei uns ist auch Winter, 35 Grad an der Copacabana und so. Und dann haben wir ein bisschen geschrieben und dann habe ich ihn gefragt, sag mal, kann ich dich besuchen kommen?
Ja.
Und dann sagte er, du, da muss ich mal meine Frau fragen, warte mal. Und dann hat er gesagt, ja, du kannst kommen, wie lange willst du denn bleiben? Und dann habe ich so gemeint, naja, wenn ich komme, dann ein paar Monate. 2-3 Monate und er so, ah, okay, warte mal, ich muss nochmal meine Frau fragen.
Also war auch voll frech. Da hätte ich mir in dem Augenblick, hätte ich mir irgendeine Entschuldigung ausgedacht, warum es nicht geht.
Und ja, dann sagte er am nächsten Tag, ich habe sie gefragt, du kannst kommen. Und ich habe nicht lange gefackelt, habe mir einen Flieger gebucht, bin nach Rio de Janeiro geflogen und das war ein Jahr vor der Fußball-WM damals, wo wir ja auch Weltmeister geworden sind. Und ich lande dort und wir gehen in diese kleine Wohnung an der Copacabana und dann sagte er 2 Tage später, ja, es gibt schlechte Nachrichten, aber wir wurden aus der Wohnung geworfen, weil die Miete ist so erhöht worden, eben wegen der Fußball-WM, dass wir hier raus müssen und da gab es eben keinen Kündigungsschutz, so wie bei uns, sondern wir müssen jetzt raus. Und dann, ja, die hatten auch keine Kohle, Kinder, die Frau kam aus Rio de Janeiro und dann sind wir eben in die Favela gezogen. Und da bin ich dann mitgezogen und ich hatte die Wahl, entweder wieder zurückzufahren oder mitzugehen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe mit.
Die Favelas stellen wir uns allerdings als wirklich ganz, ganz große Armut. Da gibt es am Rand wahrscheinlich schon auch Häuser, in denen man wohnen kann nach unseren Standards, oder?
Also nach unseren Standards geht da gar nichts.
Okay.
Nee, man muss sich das so vorstellen, die Favelas in Rio gibt es sehr viele, auch sehr viele unterschiedliche, aber das sind wie Dörfer in der Stadt, ein bisschen vergleichbar, damit wir Bilder im Kopf haben, wie die Townships in Südafrika oder auch in Indien, die Slums. Also Rohbauten, da ist nichts genehmigt, alles ist so selbst gebaut.
Okay. Aber schon aus Stein,
ja, ja,
nicht
aus Stein.
Alles Blechhütten. Nee,
beides.
Ne, aber es gibt ein paar
Stromleitungen kreuz und quer, die so selbst gelegt werden und so. Da gibt's auch alles, also da gibt's Schulen, Ärzte, Kioske, alles Mögliche. Es ist ein richtiges Dorf in der Stadt, aber eben kontrolliert von Drogenbanden. Und du kannst da auch nicht einfach reingehen, sondern du musst immer irgendwie, ja, die müssen schon verstehen, warum du jetzt hier bist. Und als wir da hingegangen sind, mussten wir uns auch anmelden bei den Drogenchefs und so weiter. Wie gesagt, ein ganz anderes Leben. Ich habe gesehen, wie dort Leute erschossen wurden, 15-jährige Kids mit Maschinengewehren, die am Favela-Eingang in den Bäumen sitzen, um zu gucken, wer kommt jetzt hier rein, wer nicht. Einfach eine völlig verrückte Welt. Und
du bist geblieben. Aber.
Ich bin geblieben.
Mein erster Gedanke wäre, wenn ich das miterlebe, das ist mir zu gefährlich, mein Leben ist mir zu wertvoll, ich gehe.
Ich war damals auch wirklich lebensmüde. Okay. Also im wahrsten Sinne des Wortes, müde vom Leben. Mhm. Und ich habe so gedacht, ja, ich hatte das Urvertrauen, mir wird schon nichts passieren. Also natürlich, ich bin auch überfallen worden auf der Autobahn, was auch wirklich grenzwertig war, von Banditen, die sich verkleidet hatten als Polizisten, die aber keine echten Polizisten waren. Die haben uns dann rausgeholt, wir sind in so einem kleinen Bus gefahren, auf so, ja, gibt's bei uns auch nicht so Hop und, wie sagt man, Spring auf und Spring raus Bus.
Also so, hop on, hop off.
Ja, genau, aber alles illegal. Also so, du zahlst einen Euro und dann kannst du rein, wirst du mitgenommen, solange wie du halt mitfahren willst, und dann springst du irgendwann raus. Und die haben uns einfach unser Geld abgenommen. Standen wir da mit heruntergezogener Hose, haben dann das Geld abgegeben und dann ja, haben die uns dann auch wieder fahren lassen. Zum Glück hatten wir Geld dabei, sonst hätten die uns dann freundlicherweise zum nächsten Geldautomat eskortiert. Okay. Ja, also es gibt dann schon so ein paar Regeln, die man beachten muss. Ja, das war grenzwertig und krass und war aber auch eine wichtige Erfahrung im Leben, dass es so ein Leben eben auch gibt. Um wieder neu auf unser Leben hier in Deutschland zu blicken. Ich war damals, ich nenne das so wohlstandsdepressiv. Mhm. Ja, ich hatte alles im Leben, konnte das aber nicht sehen.
Nein, ist ja auch alles normal.
Genau.
Dieser ganze Luxus, in dem die meisten von uns ja leben, ist für uns normal.
Für uns normal.
Aber eigentlich ist er nicht selbstverständlich.
Ganz genau. Und da in den Favelas habe ich dann gesehen, okay, fließendes Wasser ist eben nicht normal. Heißes Wasser schon mal gar nicht normal. Strom 24 Stunden am Tag ist auch nicht normal. Dass du, wenn du krank bist, sofort zu einem Arzt gehen kannst und einen Termin bekommst, ist auch nicht normal. Dass die Polizei, wenn du sie brauchst, dass sie kommt, ist auch nicht normal. Und in dem Fall auch zu sehen, okay, sind es wirklich echte Polizisten, dass du keine Angst haben musst, wenn du von der Schule nach Hause gehst und so weiter und so weiter. All das, was wir hier jeden Tag haben und übersehen, das lernst du dann wieder zu schätzen, wenn du mal woanders hingegangen bist. Und deswegen kann ich nur jedem empfehlen, egal wie alt, reise, bilde dich fort, auch gerne alleine, um einfach einen neuen Blick auf deine eigene Heimat zu bekommen. Dann findest du so viel, was du jetzt gruselig findest, nicht mehr gruselig.
Und überleg dir einfach, wofür du eigentlich dankbar sein kannst, jeden Tag und jeden Abend.
Genau.
Lars, wir machen kurze Autovervollständigung noch. Vervollständige spontan folgende Sätze. Morgens als allererstes
trinke ich einen Espresso.
Wenn mir einer die Vorfahrt nimmt,
lasse ich mich davon nicht ärgern.
Das Geräusch, das auf jeden Fall zum Soundtrack meines Lebens dazugehört, ist
das Knarzen einer Schallplattennadel, wenn ich sie auf die Vinyl setze. Genau.
Stimmt, das ist ganz schön. Das Tattoo, das ich mir nie habe stechen lassen, zeigt
den Namen meiner Tochter.
Wie heißt die eigentlich?
Ist ein persischer Name und übersetzt heißt er Paradies im Herzen.
Oh, und ist es iranisch dann?
Ist iranisch,
also deine Frau kommt aus dem Iran, oder?
Genau,
Ahanita.
Also in Deutschland geboren, aber mit persischen Wurzeln.
Du hast doch geschrieben im Buch, die Art und Weise, wie du deine spätere Frau kennengelernt hast, ist auch ein Misogi.
Ganz genau.
Wie habt ihr euch kennengelernt?
Sie hat mir eine Nachricht geschrieben, tatsächlich.
Aber nicht über Facebook.
Tatsächlich über Facebook.
Die Gefahr war groß, dass du das nicht liest.
Richtig, also ich lese offensichtlich nur die Nachrichten, die wirklich mein Leben verändern.
Ja.
Und dann hat sie mich gefragt, ich möchte einmal in diesem Leben, sie war frustriert von den Männern, kann man ja nachvollziehen. Sie hat gesagt, ich möchte einmal im Leben Liebe all in probieren, ein Experiment wagen. Und sie fragte mich, bist du bereit? Du kennst mich nicht, ich weiß, diese Nachricht ist total eigenartig. 3 Monate mit mir zu verreisen, an den Wochenenden an Orte zu gehen und wir lernen uns dort kennen und wir machen ein Experiment. Und meine Antwort, okay, was ist das für eine verrückte Frage?
Du wusstest aber, wie sie aussieht.
Ich habe dann, also zuerst habe ich gedacht, also an Psychopathin. Ja, das war so mein erster Moment. Dann aber hat mich diese Nachricht nicht losgelassen. Und dann habe ich mir mal so ihre Fotos angesehen und dachte so, okay, auch nicht so richtig mein Typ von den Fotos her. Aber irgendetwas hat da in mir, war da. Und diese Nachricht hat mich nicht losgelassen. Und dann,
das ist eine krasse Frage.
Ja, und diese Nachricht an sie, von ihr an mich, die war wirklich lang. Das waren so 2 DIN-A4 Seiten. In dem Buch, Where is the Love, kann man diese Nachricht 1:1 nachlesen. Ja. Irgendwann habe ich so gesagt, okay, 3 Monate, das ist mir zu viel. So viel Zeit habe ich gar nicht. Aber was hältst du von 48 Stunden?
Okay.
Und dann haben wir tatsächlich ein Wochenende in Köln in einem Hotelzimmer verbracht, ohne Internet, ohne Fernsehen. Der Deal war, herauszufinden, was passiert, wenn 2 Menschen sich treffen für 2 Tage, die sich nicht kennen und es kommt kein Einfluss von außen, sondern wir kommen dahin, wir unterhalten uns, wir lernen uns kennen, wir haben keine Erwartung. Die einzige Bedingung ist, wir sind ehrlich. Es gibt keine Maske, wir wollen nicht beeindrucken. Also wir spielen dieses Dating-Spiel nicht mit nach dem Motto, ich präsentiere mich jetzt, wie toll ich bin, sondern wir gehen dahin und wir sind einfach ehrlich. Was passiert, wenn da 2 Menschen aufeinandertreffen? Und ja, daraus ist dann tatsächlich eine mittlerweile über 5-jährige Beziehung entstanden. Unser Kind ist entstanden. Wir sind bis heute zusammen. Wir leben zusammen, wir wohnen zusammen. Und alles begann mit einer wirklich abenteuerlichen Nachricht an mich.
Wahnsinn. Und da soll man nochmal sagen, man kann nicht zwangsverheiratet werden, was ja in manchen Kulturen gang und gäbe ist und die es auch gar nicht schlimm empfinden und die auch sogar glücklich werden. Für uns erstmal unvorstellbar. Wo ist die Liebe auf den ersten Blick oder so?
Aber ja, uns hat keiner gezwungen.
Hammer.
Das Interessante ist, dass in dem Fall wir diese erste Phase des Kennenlernens übersprungen haben. Mhm. Also wir waren gar nicht so verliebt im klassischen Sinne, also mit Herzrasen und so, dann wir sind direkt in die Liebe gegangen.
Okay, aber ihr fandet euch schon interessant.
Wir fanden uns schon auch interessant, ne? Ja.
Also da war schon so einiges.
Da war schon was da und also interessanterweise sah sie in echt so viel schöner aus als auf den Fotos.
Cool.
Also so auf den Fotos, wie gesagt, ne, habe ich eher gedacht, nicht so mein Typ, aber dann in echt habe ich so gedacht, wow.
Was war das Interessanteste an ihr?
Tatsächlich ihre Mimik, also ihr Gesichtsausdruck.
Ja.
Ich wäre jetzt versucht zu sagen, zu lächeln, das wäre vielleicht ein bisschen zu kitschig. Aber
also voll was Äußerliches.
Was Äußerliches und dann tatsächlich ihre, so eine gewisse Form der Naivität, aber im positiven Sinne.
Mhm.
Also ja, das hat mich irgendwie angesprochen. Ja. Und ihr Interesse dem Leben gegenüber.
Wie toll.
Ja.
Wie war nochmal der Name von deiner Tochter?
Auf Persisch übersetzt?
Ja? Nein, nicht übersetzt. Wie klingt der im Original?
Den Originalnamen, den sage ich ja nicht.
Ach so, den sagst du
nicht. Den sage ich ja nicht. Deswegen, man kann es aber sehr leicht herausfinden, wenn man ein bisschen recherchiert. Frieden im Herzen.
Ach, ich dachte, weil man den Namen von deiner Frau auch kennt.
Das stimmt, aber es gibt ja in der persischen Kultur gibt es ja so etwas, das heißt Auge machen. Das heißt, man möchte jemanden, ja, das kann man auch nachgoogeln, was das bedeutet. Also wenn man ein bisschen abergläubig ist.
Ich liebe ja Namen, die keiner hat sonst, weißt du?
Genau.
Ich bin so großer Fan von Namen, die kein anderer hat. Oder zumindest so gut wie keiner, weißt du? Den man kennt.
Ja.
Lars, das war eine sehr schöne Begegnung. Die Zeit fliegt.
Sie rennt und rennt.
Und trotzdem und rennt. Möchte ich zum Schluss von dir noch wissen, wie geht es Daniel Mayer aktuell? Viele werden es wissen natürlich, du hast damals das Buch geschrieben, über das Herz.
Dieses bescheuerte Herz.
Dieses bescheuerte Herz. Du hast auch quasi auch ein Projekt in einer Zeit, als es bei dir wieder gekriselt hat, bist du ins Hospiz gegangen. Du hast eine Freundschaft entwickelt zu diesem damals, glaube ich, 15-jährigen Jungen, ja, der nur ein halbes Herz besitzt, der wusste oder davon ausgehen musste, dass er bald sterben würde. Du hast mit ihm Zeit verbracht, ihr habt eine Bucketlist erstellt, ihr habt sie abgearbeitet, zumindest einige Punkte davon, und er ist auch wieder aus dem Krankenhaus herausgekommen und er lebt.
Das war genau die Zeit damals. Ich kam zurück aus der Favela.
Ach, es war direkt.
Und ich habe gedacht, okay, ich habe so einen verrückten Sommer erlebt, ich schreibe darüber ein Buch. Und dann bekam ich eine Nachricht, nicht über Facebook, eine Nachricht und von einer Frau, die in Hamburg ein Kinderhospiz gegründet hat. Und die sagte mir, Lars, wollen wir uns mal treffen? Und so, ich so, ja, können wir machen, ich habe jetzt eh Zeit. Und dann erzählte sie mir von Daniel.
Ach, das heißt Daniel, ja.
Und dann sagte sie, weißt du, wenn du auf der Suche nach dem Sinn des Lebens bist, komm doch mal zu uns ins Kinderhospiz, vielleicht wirst du da mal ein bisschen geerdet und erinnerst dich daran, was wirklich zählt im Leben. Und dort traf ich dann Daniel. Wir sind sofort ein Herz und eine Seele geworden. Ich bin direkt eine Woche in Hamburg geblieben.
Ja.
Hab dann auch dann bei ihm, bei den Eltern im alten Kinderzimmer gewohnt und so. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du, weißt du was, Daniel, ich bleib einfach. Ich kann dich nicht gesund machen, das kann niemand. Die Ärzte geben dir noch ein Jahr. Weiß ich nicht, ob das stimmt. Lass uns einfach dieses eine Jahr noch voll auskosten. Lass uns eine Bucketlist machen und schreib da alles drauf, was du noch erleben willst, bevor du stirbst. Dann haben wir das gemacht. Und ein Jahr später, Daniel ist 16 geworden, wir haben eine riesen Party gefeiert in Hamburg. Guckten wir in den Sternenhimmel vor der Bar, die Party war vorbei und er sagte, jetzt haben wir das geschafft, aber ich will noch nicht sterben. Mhm. Dann sagte ich zu ihm, ja, weißt du was, Daniel, dann mach's einfach nicht. Und seitdem sind wir großer und kleiner Bruder.
Und er hat einfach auf dich gehört.
Er hat zum Glück auf mich gehört, Daniel lebt immer noch.
Ja.
Seine Herzleistung ist mittlerweile bei 8% ungefähr. Also das wird jetzt auch nicht mehr ewig gehen, aber noch lebt er. Und er lebt so viel länger, als wir alle gedacht haben. Und deswegen auch hier unser Satz, aufgeben ist keine Option.
Mhm.
Bis zum letzten Tag.
Was war der letzte Punkt auf der Bucketlist, den ihr zeitlich sozusagen erledigt habt? Was war das Letzte?
Das Letzte war tatsächlich, dass er gesagt hat, ich möchte meine Mama wieder glücklich sehen. Weil meine Mama jeden Abend hier sitzt und weint und denkt, ich höre das nicht und ich höre das immer. Und ich möchte, dass meine Mama wieder glücklich ist. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, Daniel? Deine Mama wird glücklich, wenn du glücklich bist.
Mhm.
Und deswegen lass uns das Leben genießen bis zum letzten Tag.
Dann, also war der Punkt eher schwer zu erfüllen oder leicht zu erfüllen?
Beides. Ja, also die Mama wieder glücklich zu sehen mit all den Sorgen, die eine Mutter hat mit einem schwerkranken Kind, das ist natürlich nicht zu schaffen, aber so punktuell habe ich das, glaube ich, schon ganz gut hinbekommen.
Welcher Punkt, und das ganz zum Schluss, hat dich am meisten überrascht, den er auf die Bucketlist gesetzt hat?
Es sind die einfachen Dinge, auch hier wieder die scheinbar normalen Dinge. Mal in einem Fünf-Sterne-Hotel übernachten.
Gott.
Oder mal die coolsten Sneakers haben in der Schule.
Mhm.
Oder sich zu verlieben.
Okay, das ist jetzt schwer.
Ja, oder,
ja.
Oder mit einem Auto durch die Stadt fahren und sich blitzen lassen.
Oh, habt ihr gemacht?
Haben wir gemacht, ja. Die Fotos hängen immer noch.
Okay, aber da, wo es nicht ganz so gefährlich wurde, ne?
Genau.
Also da, wo wirklich auf freier Bahn so, also
natürlich,
alles gut
natürlich,
abgesichert und so.
Absolut. Mal ein neues Handy bekommen oder sich voll mampfen mit Pommes.
Mhm.
Ja, so viel Süßigkeiten essen, wie man will. Also eigentlich letztlich ganz normale Träume eines Teenagers.
Mhm.
Es sind nie die außergewöhnlichen Dinge. Es sind immer die Sachen, die für uns alle normal sind.
Ich weiß, selbstverständlich.
Ja,
ja.
Darum geht's.
Es ist so gut, sich das mal klar zu machen ab und zu. Du hast mehrfach das in deinem Leben erlebt. Dadurch hast du natürlich auch Dinge wieder ganz neu gesehen und auch schätzen gelernt. Wir alle erleben das immer mal wieder so im Kleinen. Aber wie schön, wenn man das regelmäßig erlebt und sich das klar macht und vielleicht sein Bewusstsein auch dafür schärft, dann sind wir schon wieder ein Stück glücklicher. Lars, du trägst viel dazu bei, dass Menschen einfach ein bisschen glücklicher werden, sich inspirieren lassen, was man vielleicht doch ändern könnte im Leben mit deinen Büchern. Und dein letztes, dein ganz neues, das du geschrieben hast, das heißt Coming Home, finde deine Bestimmung und erkenne, was im Leben wirklich zählt. Ein paar Dinge davon haben wir besprochen jetzt wieder. Danke dir für die Begegnung.
Vielen Dank für die Einladung, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich wäre an keinem Ort gerne lieber als hier, auch nicht auf Kreta.
Danke dir und bis die Tage wieder.
Sehr gerne. Ciao, ciao.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Hey Phoebe, Lust auf Deep Talk?
Klar, kennst mich ja.
Die Lösung. Der Psychologie-Podcast des Bayerischen Rundfunks mit Verena Fiebiger und Marin Wiechers.
Wir sind Moderatorin Verena Fiebiger
und Psychotherapeutin Marin Wiechers.
Unsere Gäste erzählen uns von ihren großen Krisen, kleinen Triumphen, eben was das Leben ihnen bislang beschert hat.
Wir sprechen über Strategien, psychologische Theorien und das, was uns im Alltag weiterbringen kann.
Die Lösung hört ihr wieder ab dem 22. Februar in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.